Im normalen Alltag, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Besorgungen zu erledigen hat, wenn man auf der Arbeit ist, wenn man morgens irgendwie im Stress die Familie fertig macht, ist es häufig schwer, sich bewusst und ja, gezielt Zeit für Gott zu nehmen. Sondern bei mir ist es häufig so, dass ich so denke, ich sitze im Auto und fahre zum nächsten Termin und denke so, oh Herr, segne bitte dieses Gespräch, lass es einfach gut werden. Oder ich lese in der Bibel, aber dann nach 10 Minuten ruft mich jemand an und ich gehe ans Telefon und bin dann erst wieder so in der Lage, irgendwie das dann hinterher wieder anzuknüpfen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, aber was ich total schätze, ist, bei Gebet 24 wirklich Zeit zu haben, mit Gott Zeit zu verbringen. Und dazu möchte ich euch einladen, weil es innerlich komplett richtig, richtig gut tut. Und vielleicht tragt ihr euch das schon mal ein, das ist am 10. September, ist der Abschluss unserer CGM-Gebetswoche, in der wir uns jeden Morgen, wenn ihr wollt, um 6 Uhr morgens online treffen. Und an einigen Abenden haben wir auch verschiedene Abendangebote. Und das Highlight letztlich dieser Woche soll der Samstag sein, an dem wir uns so bewusst Zeit nehmen, einfach Gott durch verschiedene Sachen und verschiedene Aktionen zu begegnen. Also insofern, merkt euch das schon mal vor. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Nicht jeder kann alles und keiner kann nichts. Ich habe Menschen hier bei uns in der Gemeinde gefragt, die sich ihres Alters wegen immer wieder mal mit der Karriere oder jetzt ganz intensiv mit der Karriereplanung auseinandersetzen müssen, welche außergewöhnlichen Berufe es gibt, die nicht jeder machen kann oder vielleicht teilweise auch nicht jeder machen will. Und ihr werdet gleich sehen, da kamen kreative und wie ich finde auch wirklich witzige Ideen. Also mein Dank an dieser Stelle, Grüße gehen raus an Jump. Vielen, vielen Dank für eure Predigtunterstützung. Also, genau, ja, Applaus hier. Aber vielleicht wartet ihr noch ab, ob das zumutbare Berufsvorschläge sind. Also, der erste Vorschlag, den nicht jeder machen kann, aber den man, der viel ist, Okularist. Ein Okularist ist ein Glasaugenmacher, also Hersteller. Man braucht besondere Fähigkeiten, um das zu tun. Der zweite Berufsvorschlag ist Drahtzieher. Drahtzieher braucht man, um zur Herstellung von Drähten und Kabeln, tatsächlich fummeln sie die Kabel so zusammen. Der nächste gefällt mir besonders gut. Orca-Trainer. Auch da muss man mehr als schwimmen können. Genau. Vielleicht jetzt etwas gewöhnungsbedürftig, aber wichtig nichtsdestotrotz, Sargdesigner. Ihr lacht da oben. Und jetzt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, Gülletaucher. Taucher am Klärwerk. Nicht, was jeder machen will, man braucht aber tatsächlich besondere Fähigkeiten. Man braucht ein spezielles Know-how, vielleicht sogar Begabung und auf jeden Fall eine Ausbildung. Und wenn jeder nach diesen Berufen sich ausstrecken würde, wäre das natürlich ziemlich schräg. Oder manche von diesen Dingen sind natürlich auch gefährlich. Ich muss sagen, keiner dieser Berufe, die wir da genannt haben, passt gut zu mir oder wäre für mich, mit Ausnahme des Orca-Trainers vielleicht. Aber deutlich ist, wir sind unterschiedlich. Jeder von uns kann unterschiedliche Dinge und wir haben unglaublich viele Begabungen und Stärken. Und wenn wir die ineinander wahrnehmen, ist das richtig, richtig toll. Das ist wunderbar. Wir haben auch an den unterschiedlichen Dingen Freude. Ja? Unterschiedliche Dinge machen uns Spaß oder ja, wir blühen richtig auf, wenn wir das tun können. Und für die meisten von uns gilt, wir sind nicht nur in einer Sache richtig gut, sondern wir haben Eigenschaften, ja, die wir ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger können, aber die meisten von uns haben so ein breites Spektrum an Begabungen und Dingen, die sie gut können. Und heute wollen wir auch an dieser Stelle darüber reden, wir starten diese Reihe von Geschenken, Geistesgaben. Das sind nicht Geschenke, die wir vielleicht zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen, sondern Gaben, die wir von Gott empfangen können. Und in den nächsten 2 Wochen wollen wir uns ganz spezifisch 2 Gaben anschauen, ganz praktisch. Und das sind 2 Gaben, von denen Paulus sagt, dass sie am zentralsten sind. Er sagt in 1. Korinther 14, Vers 5, ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden, aber noch mehr wünsche ich, dass ihr alle prophetisch reden könnt. Und das, die 2 Gaben, die ihr hier nennt, in Sprachen zu sprechen und prophetisch zu reden, das sind Geschenke, die Gott uns schenken möchte. Und Paulus sagt, das ist zentral für euch. Und deswegen haben wir gesagt, die nächsten 2 Sonntage nach der Einleitung heute wollen wir uns genau mit diesen 2 Gaben beschäftigen. Am nächsten Sonntag freuen wir uns besonders über Sabine. Also ich freue mich besonders auf Sabine, die dann darüber spricht, wie wir Gottes Stimme hören können. Und in 2 Wochen spricht dann Marlon über das Sprachengebet und wie wir das erleben können. Aber ich möchte euch heute so einen kleinen Überblick geben über die verschiedenen Geistesgaben und oder diese Geschenke, damit wir dann ganz praktisch heute Gott bitten können, dass er uns beschenkt. Und meine Erwartung ist, dass wir mit diesem Sonntag und mit dem, was wir jetzt in der Zukunft erleben, dass wir sagen, ja, wir sind offen für das, was Gott dir und mir geben will. Wir sind offen für das, wie er durch uns auch diese Welt verändern möchte. Und dass Gott jemand ist, der gerne schenkt, zeigt sich in unglaublich vielen Berührungspunkten in unserem Leben. Gott hat dir dein Leben geschenkt. Und Gott hat dich versorgt und er versorgt dich jeden Tag. Oder wir sehen es an dem Bild von Jesus, wenn er auf diese Welt kommt, er heilt Menschen, er befreit sie. Und letztlich ist das so das Zentrum unseres Glaubens, dass Gott seinen eigenen Sohn, dass er uns so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn in diese Welt sendet, ihn uns schenkt. Und mit allem, was er tut, prägt er dieses Bild eines guten und gnädigen und freundlichen und zugewandten Vaters. Und Jesus lebt genau dieses Bild in seinem Leben. Ich habe es gerade gesagt. Jesus spricht Wahrheit über Menschen aus. Jesus bringt ihnen Heilung. Jesus versorgt ganz praktisch mit Nahrung und Finanzen. Und er sagt, und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Und er spricht zu den Jüngern, kurz bevor er gekreuzigt wird, bleibt hier, oder kurz nachdem er in den Himmel aufgeht, Entschuldigung, bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit der Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Das sagt er, steht in Lukas Evangelium im 24. Kapitel. Also sehen die Jünger, was Gott vorher getan hat. Sie lesen, was der Vater tut im Alten Testament. Sie sehen, wie Jesus das bestätigt durch die Jahre in seinem Dienst, wie er Menschen berührt und versorgt und heilt, wie durch ihn Kraft fließt. Und jetzt erwarten sie mit dem Empfang des Heiligen Geistes, dass sie dieselben Dinge erleben können, wie in der Zeit, als sie mit Jesus unterwegs waren. Und das Besondere daran ist, dass es nicht mehr an diesen einen Ort gebunden ist, wo Jesus gerade Menschen heilt. Also auch er ist als Mensch nur an einem Ort gewesen gleichzeitig. Sondern sie erleben und empfangen, dass egal wo sie sind auf dieser Welt, wenn sie den Heiligen Geist empfangen und ihm quasi Menschen dienen, überall in der Welt gleichzeitig etwas passieren kann. Und ich glaube, das ist so eine Wahrheit, die muss uns nochmal praktisch, die müssen wir praktisch verstehen und bewusst machen. Und die wahrscheinlich mehr ist, als wir uns das vorstellen können. Jesus hält nämlich sein Versprechen, dass er uns niemals alleine lässt. Dass wir als seine Nachfolger immer mit seiner Gegenwart rechnen dürfen. Dass er immer bei uns ist. Und das hat den Zweck, dass wir einen Unterschied in dieser Welt machen. Und wir erleben einen Unterschied auch zu denen, was die Menschen damals mit Jesus erlebt haben. Jetzt kommt dieses Pfingstereignis und vielleicht haben einige von euch davon schon mal gehört, dieser Moment, in dem der Heilige Geist die Jünger erfüllt und komplett verändert und Petrus spricht in seiner ersten Predigt nach diesem Ereignis, wo er voll ist mit dem Heiligen Geist, dass sich in diesem Moment eine Prophetie erfüllt aus dem Alten Testament, die der Prophet Joel durch Gott gesprochen hat. Und in diesem prophetischen Wort, dieser Ankündigung, was Gott tun will, sagt Gott, dass er seinem Volk verspricht, dass alle Menschen den Heiligen Geist empfangen sollen. Und Petrus spricht dieses, erinnert an diese Prophetie vor circa 3000 Menschen in Jerusalem aus. Und letztlich wissen wir, Stand heute, 2000 Jahre später, dass die komplette Erfüllung dieser Prophetie immer noch aussteht. Aber eben am Tag von Pfingsten ist der Start. Und so geht es über Jahrhunderte immer weiter. Du empfängst den Heiligen Geist. Jesus wohnt in dir. Und mit ihm kommt Kraft in dich hinein. Und diese Kraft soll rauskommen. Diese Kraft soll ein Segen sein für die Menschen in deinem Umfeld. Die Menschen sollen spüren, dass du von Gott erfüllt bist. Und sie sollen wie damals bei den Jüngern auch erleben, du bist nicht alleine. Und wer mit Jesus unterwegs ist, ist nicht mehr allein. Für die Jünger damals in diesem Moment war komplett klar, dass sie jetzt anfangen, für Menschen zu beten. Sie sollen für Menschen beten, die Jesus kennenlernt, dass sie eben mit dieser Kraft und mit diesen Gaben auch erfüllt werden. Und dann erleben sie eben diese Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Sie erleben, dass durch sie der Heilige Geist genau die Dinge tut, die der Vater und der Sohn in der Geschichte schon vorher getan haben. Es ist kein Unterschied zu dem, was im Alten Testament und in den Evangelien über Jesus beschrieben wird, was passiert, wenn der Heilige Geist durch die Jünger wirkt. Sie heilen Menschen durch die Kraft. Sie treiben böse Geister aus Menschen aus und sie erleben übernatürliche Versorgung an Weisheit, an Erkenntnis, sogar für ihre persönlichen Bereiche. All das passiert durch den Heiligen Geist, der in ihnen lebt. Und sie merken immer wieder, Gott stellt sich zu ihnen. Gott stellt sich zu dir durch den Heiligen Geist. Und Paulus ist es so wichtig, dass er der Gemeinde immer wieder erklärt, immer wieder erklärt. Er sagt, was tut der Heilige Geist? Worauf könnt ihr euch einstellen? Was dürft ihr erwarten, wenn ihr mit ihm unterwegs seid? Wie sieht denn dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist im ganz praktischen Leben bei dir und mir aus? Und das tut er nicht nur einmal, sondern an einigen Stellen erläutert er die unterschiedlichen Geschenke und Auswirkungen. Mit anderen Worten, er erläutert die Geistesgaben oder die Früchte des Geistes, die mit dem Heiligen Geist kommen. Und ihm ist total klar und es ist kein Zweifel daran, dass alle diese Gaben nicht nur für Einzelne sind, sondern für jeden Christen da sein soll, weil sie zu dieser tiefen Verbindung zwischen Gott und Mensch gehören. Diese Begabungen, von denen Paulus spricht, sind nicht einfach nur, ja, dass man sagt, ja, mal gucken, vielleicht ich habe das nicht, ich kann das nicht. Sondern wenn du zu Jesus gehörst, dann lebt der Heilige Geist in dir und er will dich beschenken. Jetzt könnt ihr mal dieses Blatt, was auf euren Plätzen liegt, und ich weiß nicht, auf einigen freien Plätzen liegen vielleicht noch welche, dann müsst ihr, wenn ihr nur eins habt, dann müsst ihr sonst vielleicht mit eurem Nachbarn zusammen gleich euch das mal anschauen. Ihr könnt auch gerne einen Stift nehmen, ich möchte euch jetzt eine kurze Übung erklären. Und ihr findet auf diesem Blatt die verschiedenen Gaben, Geistesgaben, die Paulus, wie ich das gerade erklärt habe, beschreibt und der Gemeinde erklärt. Er sagt ihnen, so und so, diese Gaben gibt es. Und ich gehe jetzt einmal ganz kurz, auch nur im absoluten Zeitraffer, einmal da durch, um zu sagen, worum geht es da? Also, er beschreibt die Gabe der Weisheit. Was ist Weisheit? Weisheit ist der Moment, wo Gott dir seinen Willen offenbart. Und zwar seinen Willen, was er in einer bestimmten Situation tun möchte. Durch dich vielleicht oder durch andere. Das heißt, dir ist innerlich klar, wenn du, vielleicht hast du einen Gedanken, der nicht unbedingt aus dir kommt, wo du sagst, so sollten wir jetzt handeln, das sollten wir jetzt tun, so müssen wir reagieren oder agieren. Die zweite Gabe ist die Gabe der Erkenntnis. Und bei dieser Gabe bekommt eine Person ein Wort von Gott mitgeteilt, dessen Inhalt der Person vorher, die es weitergibt, nicht bekannt war oder nicht bekannt sein kann. Also es ist vielleicht etwas, was, also jemand kommt auf dich zu und gibt dir etwas weiter von Gott, wo du sagst, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Und die andere Person kommt auf dich zu und sagt dir das und was Gott über diese Situation denkt. Und das ist dann ein Zeichen für den Empfangenen, dass das Gehörte von Gott ist und stärkt dadurch den Glauben. Die dritte Gabe, Glaube. Glaube ist das, was wir ganz häufig beschreiben als das, was uns, ja, dass wir sagen, wir halten an dem fest, wir vertrauen darauf, dass das, was uns in der Bibel über Gott erklärt wird, dass das wirklich stimmt. Und Paulus benennt jetzt nochmal das als besondere Gabe und in dieser Gabe meint er einen übernatürlich starken Glauben, eine fast übernatürlich starke Hoffnung auf etwas, was du nicht sehen kannst, wo du aber glaubst, dass Gott es tun wird. Vierte Gabe, Gabe der Heilung. Etwas, was Jesus überall praktiziert hat. Menschen kamen zu ihm, die krank waren. Er legte ihnen die Hände auf, er betete für sie und sie wurden geheilt. Gabe, Wunder zu tun. Das ist eine Gabe, in der wir vielleicht viel Übernatürliches erleben. Oft auch nicht logische Dinge, nicht durch Erklärung möglich, also so zu erklärende Dinge, die Gott tut, auf unser Gebet hinaus. Die Gabe der Prophezeiung oder Weissagung, das ist so ein Mix aus verschiedenen Gaben, aus der Gabe der Weisheit oder der Erkenntnis. Und sie kann sich auf verschiedene Arten äußern, indem du etwas, vielleicht ein Wort von Gott empfängst, einen Gedanken, ein Bild, indem du dann anderen Menschen Ermutigung, Ermahnung oder Tröstung weitergeben kannst. Die nächste Gabe, Unterscheidung der Geister. Das ist die Fähigkeit zu erkennen oder zu unterscheiden, welcher Geist gerade wirkt. Wir glauben, wenn wir der Bibel glauben, dass es neben unserer sichtbaren und was wir diese reale Welt nennen, also das, was wir anfassen können, das wir erleben, dass es auch eine unsichtbare Welt gibt, die genauso real ist, in der nicht nur Gott alleine wirkt, sondern in der auch böse Geister wirken, Dämonen. Und die Gabe der Unterscheidung ist, dass du herausfinden kannst und spüren kannst, aus welcher Richtung oder welcher Geist gerade wirkt. Zur Unterscheidung der Geister gehört auch die sogenannte Salbung. Was ist Salbung? Das ist das, dass du erkennen kannst, welche Intensität des Wirkens Gottes auf einer Person liegt. Oder es gehört auch dazu, dass du vielleicht in einen Raum kommst und die Atmosphäre spüren kannst. Was für eine Atmosphäre ist gerade hier? Ist das, durch wen wird diese Atmosphäre bestimmt? Und letztlich, aufgrund dessen, dass du erkennst, wie diese Atmosphäre zustande kommt, auch dich an Gott wenden kannst und sagen kannst, ich bete jetzt, Heiliger Geist, zum Beispiel, dass du kommst und die Atmosphäre hier veränderst. Und letztlich ist es auch, dass du unterscheiden lernst, wer oder was zu dir spricht, woher das Gefühl kommt, was du empfindest. Ja? Und das zum Beispiel auch in Bezug auf unsere Seele. Ja, viel von dem, was wir so innerlich an Gedanken haben, kommt nicht alleine davon, dass Gott zu uns spricht, sondern unser Verstand, unser Wille, unser Gefühl geht natürlich auch mit, unsere Erfahrung. Du siehst eine Situation und du weißt natürlich, wie du dich entscheiden sollst. Das kann Gott sein, aber ganz häufig ist auch das, was du gelernt hast und was richtig ist und absolut richtig ist. Aber diese Gabe der Unterscheidung der Geister ist, dass wir auch Dinge zuordnen können, wo sie herkommen. Vorletzte Gabe, die Gabe der Sprachenrede. Das ist eine Gabe, in der wir in einer Sprache sprechen, die unter Umständen keine normale Fremdsprache ist, die wir jetzt so im Alltäglichen vielleicht so das definieren können und die du zwingend nicht verstehen musst. Oft sind es auch einfach Laute und Silben, die wir sprechen können und der Heilige Geist betet so Dinge durch dich aus, die im Verborgenen liegen. Und Paulus wertschätzt diese Gabe unglaublich. Er sagt, das Sprachengebet ist zentral für deine persönliche Auferbauung. Ja, dein persönliches Sprachengebet, was du tust und lebst, ist zentral für deine persönliche Auferbauung, für deinen Glauben, der in dir drin ist. Und dann die letzte Gabe ist die Auslegung der Sprachenrede, die Paulus hier beschreibt. Und damit ist gemeint, dass das eine Gabe ist, die das Sprachengebet des Einzelnen auch zur Erbauung der ganzen Gemeinde werden lässt. Wenn ich jetzt in Sprachen rede oder anfangen würde zu reden, dann würden die meisten von euch hier sitzen und wahrscheinlich sagen, was hat er denn jetzt gesagt? Das hilft mir jetzt nicht weiter. War kein vollständiger Satz. Aber in dem Moment, wo jemand kommt und diese Auslegung dieser Gabe hat, sozusagen die Übersetzung und euch damit ermutigen kann, dient es dann auch zur Auferbauung der Gemeinde. Und jetzt möchte ich euch einladen, so eine kleine Selbstreflexion zu starten. Ihr seht diese Gaben und ordnet doch mal nach dem Bauchgefühl, nicht so viel nachdenken. Ja? Einfach nur nach dem Bauchgefühl ein. Wie stark hast du diese Gaben? Wie erlebst du diese Gaben in dir? Und wichtig ist, die Gaben sind nicht, die haben nicht einen unterschiedlichen Wert, das ist nicht eins mehr wert, also oder weniger wert. Paulus sagt, er wünscht sich, dass wir Prophetie und Sprachenrede besonders haben, aber das tut es einfach mal. Und ich habe ja mit diesem Beispiel angefangen, es braucht für bestimmte Berufe bestimmte Begabungen, die nicht jeder von uns hat, aber wir wissen auch, die meisten von uns haben viele, viele unterschiedliche Begabungen und insofern füll es doch mal aus, vielleicht hilft dir, also kannst du jetzt schon starten, vielleicht hilft dir dabei auch der Gedanke, wie erlebst du Gott eigentlich? Wo entdeckst du so eine Spur von Gott in deinem Leben? Und was zeigt vielleicht schon auf eine Gabe, von der du prophezierst? Ja? Also füllt es einfach mal aus, wenn ihr möchtet. Ihr da oben, ihr könnt, Felix, du warst so freundlich. Achso, ihr habt schon ausgeteilt. Ja, sehr cool. Ja, super. Ihr braucht das auch gleich keinem zeigen, wenn ihr wollt. Sagen wir, ihr könnt. Gut, ich gebe euch noch eine Minute. Denkt nicht so viel drüber nach. Versucht es einfach mal so aus eurem Gefühl einfach einzuordnen. So, die Minute ist noch nicht ganz um, aber ich sehe, die meisten von euch sind fertig. Ihr könnt es einfach noch ein bisschen weiter ausfüllen und denken. Vielleicht sagt ihr, oh, ey, mir ist gar nicht klar, ob ich jetzt diese Gabe habe oder nicht. Oder ob das wirklich jetzt von Gott ist oder ob das einfach nur meine Erfahrung ist. Aber ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. Die Bibel spricht in vielen Momenten von, oder bei vielen Dingen vielmehr, von dem sogenannten Samenprinzip. Mit anderen Worten, uns wird etwas ganz, ganz Kleines, wie ein kleiner Same angeboten und unsere Aufgabe ist es, diesen Samen zu kultivieren. Und einen Samen, den ich nicht einpflanze, um den ich mich nicht kümmere, den ich nicht pflege, den ich nicht begieße oder der Erde und der Pflanze nicht genügend Licht gebe, dieser Same entwickelt sich nicht zu einer schönen Blume, nicht zu einem Strauch mit schönen Früchten oder einem Baum. Ein Same, der einfach nur im Dunkel, ohne Erde und ohne Wasser ist, der bleibt nämlich genau, was er ist. Er bleibt ein kleines Samenkorn. Und viele Dinge beschreibt die Bibel genau mit diesem Beispiel und sagt, dass Dinge im Glauben genau mit diesem Prinzip funktionieren. Ich muss sie wachsen lassen, ich muss sie ausprobieren. Glauben, der nur am Sonntag genährt wird, bleibt klein. Dein Bibelwissen, was du nur sonntags auffüllst, bleibt klein. Dein Gebetsleben, was du vielleicht nur so punktuell einfach ausprobierst, bleibt klein. Deine Gaben, letztlich auch. Wenn wir sie nicht üben, nicht ausprobieren, nicht Schritte gehen, bleiben sie klein. Und du kannst es selbst benennen, aber alles bleibt klein und unscheinbar, wenn wir nicht daran investieren. Und auch, wenn wir nichts wagen, weil es manchmal auch ein Risiko ist. Und deswegen glaube ich, dass vieles von dem, was Paulus hier beschreibt, in den Geistesgaben und den Geschenken, dass vieles schon da ist und jetzt schon in dir lebt, ob du das super präsent wahrnimmst oder nicht. Die Epheser begrüßt er in seinem Brief, dass sie mit allem geistlichen Segen, der im Himmel und auf der Erde ist, gesegnet sind. Aller geistlicher Segen ist schon auf dieser Gemeinde und auf den anderen Gemeinden in dieser Welt ausgegossen. Du hast allen geistlichen Segen. Gott hält nichts zurück. Das heißt also, dass vieles da ist, auch wenn du vielleicht die einzelne Gabe bei dir gar nicht so wahrnimmst. Du kannst sie zwischen 1 und 100 vielleicht haben, aber fast niemand hat sie gar nicht oder komplett vollkommen. Und ich möchte es nochmal in anderen Worten sagen. Du hast nicht einfach eine Gabe oder hast sie nicht, sondern du kannst prinzipiell jede Gabe bekommen, indem du Gott danach bittest und dich danach ausstreckst, ja, oder danach strebst. Sagst, ich möchte das einfach so sehr und ich investiere mich da rein. Und du verbindest dich dann vielleicht mit Menschen, die diese Gabe haben oder wo du es besonders siehst, wo du sagst, wow, krass, die leben in dem, was ich gerne hätte. Und ja, verbringst Zeit mit ihnen, sprichst mit ihnen, lässt für dich beten. Und das ist der weitere Weg, um Geistesgaben zu empfangen oder Stärke in dir wachsen zu lassen und zu entwickeln, ist, wenn Menschen, die diese Gabe schon haben, bei denen es sichtbar wird, dass sie für dich beten und du für dich beten lässt. Dieses Prinzip nennt sich Impartation. Letztlich teilen wir von dem, was wir empfangen haben und beten für andere und stellen dabei fest, dass sich das nicht teilt und nicht einfach nur aufteilt, ich gebe was von mir ab, und dann ist das, habe ich weniger und der andere hat nur ein bisschen, sondern dass sich diese Gabe multipliziert. Und im Neuen Testament finden wir genau dieses Beispiel, dass andere für andere beten, die dann etwas empfangen von Gott an vielen, vielen Stellen. Und die Jünger beten für die Menschen mit Handauflegung, die gerade Jesus kennengelernt haben und die gerade den Heiligen Geist empfangen haben und stellen fest, dass diese Gaben, diese, auch diese Fähigkeit, Besonderes zu tun, sich bei ihnen entwickeln und sie dann aber anfangen, auch in diesen Gaben zu dienen. Und plötzlich breitet sich alles aus. Und deswegen möchte ich euch heute besonders ermutigen. Ich weiß nicht, wie du aus deiner Vergangenheit oder was deine christlichen Erfahrungen an dieser Stelle sind, wo du sagst, oh nee, das ist nicht so meins, das möchte ich nicht. Was erwartet mich dann, wenn ich diese Gaben habe? Ist das doch viel zu viel Verantwortung? Oder verliere ich vielleicht meine Kontrolle? Ich möchte euch ermutigen, diese Gedanken einmal vielleicht für einen Moment zu pausieren und Gott zu fragen, hey, was möchtest du mir schenken? Vielleicht denkst du, was denken die anderen Leute über mich, wenn ich Dinge erlebe, die übernatürlich sind? Das ist auch strange. Und ich möchte dich ermutigen, du brauchst keine Angst zu haben. Gott ist so ein guter Vater, der gerne gibt und der sich freut, wenn wir ihn bitten. Also können wir sagen, ich möchte gerne empfangen. Herr, beschenke mich, und dass ich darin wachsen kann. Dieser Vater im Himmel will dich gerne beschenken. Und wenn wir dann die Jünger und Jesus anschauen, dann sehen wir auch, wo sie diese Geschenke insbesondere einsetzen. Sie machen das nicht alleine bei den Gebetsveranstaltungen, wo sie unter sich sind, sondern Jesus heilt die Menschen natürlich in seinem Freundes- und Familienumfeld, aber vielmehr dient er den Menschen, die ihn noch nicht persönlich kennen. Und sie kommen zu ihm, weil er Hoffnung hat, die sie schon verloren haben. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Gaben, die Gott uns schenkt, besonders dafür sind, dass Menschen neu Jesus kennenlernen können, durch dich und durch mich. Weil es bei Jesus auf der Erde so war und weil es bei den Jüngern hinterher so war. Sie sind für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und natürlich sind sie auch für uns hier, für unsere Mitmenschen, für unseren Nächsten. Aber es ist immer wieder deutlich, dass du eine Gabe, die du empfängst, dass sie so zentral sind, aber die Hauptmotivation Gottes ist, dir eine Gabe zu schenken, ist, weil er Menschen so liebt. Gott liebt Menschen und er will durch dich seine Liebe anderen Menschen weitergeben. Und damit das möglichst kreativ und wirkungsvoll passiert, gibt er dir Gaben, damit du durch diese Gaben Menschen lieben kannst. Und vielleicht hat man manchmal den Gedanken zu sagen, ey, das ist doch alles so abgespaced. Wie sollen Leute auf meiner Arbeit, in meiner Schule, das ist so total strange, wenn ich denen ankomme und sage, ich will für sie beten, was denken die dann? Und wir machen es nicht. Aus meiner Wahrnehmung aber ist es so, dass diese Welt tatsächlich offen ist für Spiritualität. Nicht immer christliche Spiritualität, sondern es werden die verschiedensten Geister, die verschiedensten Atmosphären eingeladen. Aber Menschen sind offen dafür, dass ihnen etwas Hoffnung gibt. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass Gott genau an dieser Stelle uns beschenken möchte, damit wir Menschen da dienen können. Es ist also in uns angelegt, es gehört zu unserem christlichen Leben und deswegen dürfen wir das entdecken. Was kann ich also tun, damit es stärker wird und damit wir es wahrnehmen? Es geht darum, dass wir ausprobieren. Dass wir keine Angst haben, auch mal einen Fehler zu machen. Es ist überhaupt nicht schlimm, Fehler zu machen. Wir wollen genau das hier auch bei uns in der Gemeinde kultivieren. Es muss nicht alles perfekt werden, sondern lieber wir probieren etwas und scheitern dann und können es beim nächsten Mal vielleicht besser machen oder anders ausprobieren, als dass wir es gar nicht probieren. Weil wir sagen, wir dürfen es nur mal, wenn wir es perfekt machen. Und deswegen ist es so gut, es in einem Umfeld zu tun, wo wir Fehler machen können. Und ich möchte euch ermutigen, auch mal ein Risiko einzugehen. Vielleicht es einfach auszuprobieren. Und dass wir diese Atmosphäre haben, in der man auch Fehler machen darf und hinterher liebevoll korrigiert wird. Und weil Gott uns kennt, weil er uns geschaffen hat, weil er uns unterschiedlich gemacht hat, sind die Gaben auch vielfältig. Und Gott rüstet dich für das aus, was du brauchst in deiner Umgebung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dazu ermutigen, und ja, auch anfeuern, dass wir diese Gaben nutzen, die zu unserem Typus und zu uns passen. Und letztlich beschenkt Gott die Gemeinde auch da bei dem, was sie genau braucht. Und er kennt uns als Gemeinde, er weiß, was unser nächster Schritt ist. Das steht völlig außer Frage. Und deswegen beschenkt er uns auch, vielleicht insbesondere mit Glauben, mit Heilung, mit Erkenntnis, mit dem, was wir brauchen, um an dieser Stelle hier Gottes Reich aufzubauen. Wir starten jetzt in diese interaktive Zeit. Und ich weiß, gerade weil es einfach anders ist als das, was wir sonst machen, ist das vielleicht für den einen oder anderen herausfordernd. Ja, es ist für euch herausfordernd, wenn ihr schon daran denkt, keine Band ist hier, haben jetzt gleich Lieder, die quasi nur auf dem Bildschirm sind und ich soll aufstehen und rumgehen Und das Erste, was ich dir sagen will, entspann dich. Du musst gar nichts tun. Das Schönste und Wichtigste ist vielleicht, wenn du sagst, Herr, hier bin ich, ich weiß gerade gar nichts mit mir anzufangen, mit diesen Übungen. Und du kommst vielleicht in so eine Haltung, in der du dich entspannen kannst und Jesus einfach persönlich für 20 Minuten begegnest, für 27 Minuten begegnest. Aber ich möchte dich ermutigen, es trotzdem auszuprobieren. Und ich will aber einmal ganz kurz durch die verschiedenen Stationen, die euch nochmal in Erinnerung rufen, was Marlon schon vorhin gesagt hat. Wir haben hier eine Gebetsstation. Hier stehen gleich einige Beter, die gerne für euch beten. Ihr könnt diesen Zettel nehmen und sagen, ha, das wünsche ich mir vielleicht mehr, kannst du dafür beten, dass ich das mehr bekomme. Hier sind Beter. Einige von den Betern sind auch, dass sie sich bereit erklärt haben, Gott zu fragen, ob er nicht irgendeinen Impuls für Leute haben, die hier so im Gottesdienstsaal rumsitzen. Also wundere dich nicht oder du wirst natürlich gefragt, aber dass, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe so einen Gedanken, einen Impuls und ich empfinde, der ist von Gott, darf ich dir den weitergeben? Und wenn du das möchtest, sagst du ja. Wenn du das nicht möchtest, weil du sagst, ha, das ist strange, dann sagst du nein. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Aber meine Ermutigung ist, dass du es hier vielleicht einmal anhörst und die Person betet gerne für dich. Wir haben die Bibelstation, die hier da vorne in der Ecke ist. Und da liegen Bibeln mit verschiedenen Bibelstellen, die du einfach während dieser Zeit lesen kannst. Und vielleicht dir ein paar Notizen machst und Gott fragen kannst, zu sagen, Heiliger Geist, erklär mir doch, was da ist. Und dann achtest du besonders auf deine Gedanken und schreibst es einmal auf. Wir haben da hinten die Wand für die kreativen, für die Gebetsanliegen. Das heißt, vielleicht hast du irgendwas, wo du sagst, Herr, ich brauche dein Eingreifen. Sei es eine Krankheit, sei es eine Beziehung, die zerbricht, sei es Stress, den du hast. Oder wo du sagst, ey, oder einfach Gott dankbar bist für irgendwas, dann schreibst du auf diesen kleinen Zettel, der auch auf euren Plätzen lag, und dann kannst du es zusammenrollen und in diese Wand hineinstecken. Dann haben wir hier hinten den Ort für kreative Anbetung, in dem du was malen kannst. Da ist Sandra und kann dir gerne erklären, welche Optionen du hast, aber vielleicht kannst du einfach in diesem Flow der Lobpreismusik etwas malen und einfach zur Ehre von Gott ein Bild malen. Vielleicht fragst du ihn, was soll ich eigentlich malen, oder du fängst einfach an. Da hinten ist der Spiegel der Wahrheit. Und an dieser Stelle laden wir euch ein, einfach in diesen abgedunkelten Vorhang zu treten und dass Gott zu dir sprechen kann durch diese kleinen Schilder mit Bibelversen, wo Wahrheiten über dich und dein Leben sind. Und hier vorne haben wir noch die Station mit dem Abendmahl. Noch hier darfst du dich einfach bedienen mit ein bisschen Brot und einem Kelch. Du kannst hier stehen bleiben, du kannst auch mit zu deinem Platz nehmen und einfach für so einen Moment innerlich einfach zurückkommen und Gott einfach diese gemeinsame Begegnung mit Gott feiern. Also, ihr zu euch oben auf der Empore, wir laden euch ein, zu uns nach unten zu kommen. Ja? Also ihr könnt natürlich auch da oben sitzen bleiben, aber ihr dürft euch gleich, wenn die Musik beginnt, auf den Weg machen. Und ja, ich darf jetzt schon mal vielleicht einmal die Beter nach vorne bitten und auch die anderen Leute, die irgendwie, wenn sie bei irgendeiner Station sind, dass ihr schon mal kommt. Und ich bete jetzt nochmal für diese Zeit und dann starten wir die Musik. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir dafür, dass du es uns so zutraust, Dinge auch auszuprobieren und zu erleben, die vielleicht für unseren Verstand an manchen Stellen gar nicht erklärbar sind. Aber als guter Vater liebst du es, uns zu beschenken. Und wir wollen sagen, wir sind bereit, einfach auch von dir zu empfangen, was du uns schenken willst, weil wir wissen, von dir kommt nur Gutes. Du bist dieser gute Vater, von dem nur Gutes kommt. Und so bete ich jetzt für diese Zeit, die vielleicht ganz neu und ganz anders ist, weil wir es noch nie so gemacht haben. Aber Heiliger Geist, ich bete einfach, dass du kommst und die Atmosphäre hier bei uns bestimmst und uns überrascht mit deiner Güte und Gegenwart und Freundlichkeit. In deinem Namen. Amen.